Der Lehrer-Podcast. Von den ersten Schritten bis zum täglichen Spagat im Klassenzimmer. 45 Minuten zwischen Tafel, Tests und Teamarbeit. Ihr hört Lehrkraft, bester Job der Welt mit Alex und Tobi.
Auf der Intensivstation mache, dann kann mitunter mein Patient natürlich mit dem Leben bezahlen. Und das habe ich natürlich in der Schule nicht. Und wenn ich dann schon im Pflegelabor bei uns Simulationen gelernt habe und schon gelernt habe, wie ich zum Beispiel Vitalzeichen messen kann und dort schon an unserer Puppe, wir haben sie liebevoll Tom und Marie genannt, wenn ich dann schon mit Tom, sage ich mal, gearbeitet habe, dann gehen sie mit einem ganz anderen Gefühl in die Praxis rein, ne? Das macht die am Ende dann auch stolz, dass sie sagen können, hey, wenn ich jetzt wieder in meinen Beruf gehe, wo ich als Hilfskraft gearbeitet habe, dann weiß ich, ist mein Wissen, was ich dann anwende oder ne, wie ich dann die zu pflegenden Menschen betreue, hat einfach einen ganz anderen fachlichen Background. Man kann auch Lehrperson auf Umwegen sein. Man braucht keinen geradlinigen Werdegang über ein reines Studium, um für seinen Beruf zu brennen.
Und damit begrüße ich euch zu einer brandneuen Folge von Lehrkraft, bester Job der Welt, dem Podcast für alle, die Lehren lieben oder diese Begeisterung eben wiederfinden wollen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mit dabei natürlich der unverwechselbare Alex. Hi.
Hi.
Alex, sag mal, hast du eigentlich vor deinem Lehrerleben irgendwas anderes gearbeitet?
Ja, tatsächlich. Ich habe ja schon mal berichtet, ich war Zollbeamter in der Ausbildung und habe dann die Brocken hingeschmissen.
Das ist ja eigentlich eher so untypisch, ne? So eine nicht schnurgerade Karriere von der Uni in die Schule. Ihr hört schon, wo es hingeht, ne? Wir schauen uns heute hier im Podcast das an, was einen erfüllenden Lehrerberuf ausmacht. Und die typische Lehrerbiografie ist ja eher schnurgerade. Mhm. Einschulung, Abi, Studium. Und dann zurück vors Klassenzimmer und man unterrichtet quasi für eine Arbeitswelt, die man nie irgendwie selbst kennengelernt hat. Und das ist, Alex, ne, gerade für Berufsschulen ein Problem, oder?
Das ist auf jeden Fall ein Problem und gleichzeitig natürlich auch eine Riesenchance, wenn man einfach weiß, wovon man spricht, weil man in der Praxis in diesem Beruf oder in einem Beruf schon tätig war. Und deswegen reden wir heute mit jemandem, der den umgekehrten Weg ebenfalls gegangen ist. Erst mitten rein ins Leben und in den Job. Intensivstation, Schichtdienst, viel Verantwortung, wo es auch um Leben und Tod geht und dann erst ans Pult. Stellt euch einfach eine Frau vor, die nachts auf der Intensivstation Patienten betreut und am nächsten Morgen vor einer Klasse steht, um genau dieses Können auch weitergeben zu können und zu wollen. Die sich mit zwei Schwangerschaften zum Master durchgeboxt hat und jetzt unterrichtet. Sie sagt von sich, ich habe eigentlich zwei Berufe und brenne für beide. Mimi, so schön, dass du da bist bei uns.
Hallo.
Mimi. Hör mal, wir würden gerne mit einer ganz einfachen Frage starten, nämlich, wie geht's dir? Was war heute Morgen eigentlich dein erster Gedanke, als der Wecker geklingelt hat?
Ja, wie es mir geht? Mir geht's ganz gut. Ich hatte tatsächlich letztes Wochenende Dienst. Das ist jetzt schon gerade die Anstrengung gerade so aus meinem Körper draußen. Das ist, hält immer so bis Dienstag, Mittwoch meistens an. Heute ist Donnerstag. Was habe ich gedacht, als ich heute Morgen aufgestanden bin, wie es mal mein Wecker geklingelt hat? Da habe ich gedacht, ich muss die Kids fertig machen, zur Kita bringen. Und dann ist es tatsächlich heute anders als sonst. Ich habe nämlich mit einem Zahnarzttermin gestartet.
Oh.
Ganz pragmatisch.
Oh, Alex, genau. Da kannst du auch ein Lied von singen, ne? Zahnärzte.
Oh ja, Zahnarzt. Oh, ja. Nein, dann doch lieber arbeiten in der Berufsschule.
Mhm. Was meinst du mit, das steckt dir in den Knochen? Wie lange geht so eine Schicht?
Ich arbeite tatsächlich ja noch ein Wochenende im Monat auf Intensivstation. Das ist dann aber tatsächlich Tagdienst, also entweder Früh- oder Spätdienst. Und wir haben am Wochenende, das ist eine allgemeine Regelung, also entweder haben wir Spät-Früh, Samstag-Spätdienst, Sonntag-Frühdienst oder Früh-Spät. Umgekehrt, dass wir diese Gegenschichten halt haben und alle dann gemeinsam dieses Wochenende haben. Genau, tatsächlich ist die Arbeit in der Praxis mir sehr wichtig, macht mir auch ultra viel Spaß. Aber ich merke tatsächlich natürlich, wenn ich dann montags wieder in die Schule starte, dass irgendwie doch auch vor allen Dingen körperlich dieses Wochenende doch noch so irgendwie in den Knochen hängt. Und das letzte Wochenende war ganz besonders intensiv für mich. Wenn ihr mich fragen würdet, es war auch kein schönes Wochenende. Es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Und ja, meistens so bis Dienstag, Mittwoch merke ich tatsächlich das noch, dass ich am Wochenende gearbeitet habe. Und wenn ich dann jetzt ausnahmsweise dieses Wochenende wieder los muss, dann habe ich natürlich auch eine lange Woche vor mir. Ne?
Jetzt kann ich mir richtig vorstellen, wie ganz viele Zuhörer so ein paar Fragezeichen über dem Kopf haben und sich wundern, wie es sein kann, dass eine Lehrerin am Wochenende arbeitet und dann auch noch im Krankenhaus und die das für sich noch nicht so ganz schließen, dieses Puzzle. Erklär doch mal, wie ist das gekommen, dass du im Krankenhaus und in der Schule arbeitest und gab es für dich so eine Art Auslösermoment, wo du gemerkt hast, eigentlich würde ich gerne vor der Klasse stehen?
Ja, spannende Frage. Ich hoffe, ich hole jetzt nicht zu weit aus, weil ich sag mal so, es war alles nicht so geplant ursprünglich. Ganz ursprünglich wollte ich was ganz anderes machen, und zwar eine Ausbildung, wo man auch Schulgeld bezahlen muss. Da habe ich irgendwie gedacht, das wird irgendwie schwierig. Ich möchte ja irgendwie auch mein eigenes Geld verdienen. Und dieses Thema Studium war erst gar kein Thema für mich tatsächlich. Mhm. Und dann habe ich mich einfach informiert, was gibt es für Ausbildungsmöglichkeiten, die viel Ausbildungsgeld, Ausbildungsvergütung einbringen. Und so bin ich tatsächlich auf die Pflege gekommen. Also ich sag's, wie es ist. Es ist tatsächlich jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt Lehrerin werden oder ich möchte unbedingt in die Pflege. Es hat sich tatsächlich so ergeben. Und ich hatte mich dann in Hannover an mehreren größeren Krankenhäusern auch beworben und habe mich dann für die Medizinische Hochschule Hannover entschieden. Das ist hier im Norden unsere Uniklinik. Und dort habe ich dann meine dreijährige Ausbildung damals noch zur Gesundheits- und Krankenpflegerin angefangen. Mhm. Ja, und ich habe super schnell gemerkt, das ist mein Ding. Das macht mir Spaß, dieser Kontakt zu den zu pflegenden Personen. Ich habe natürlich jetzt in der Uniklinik dann auch, war ich konfrontiert gleich mit natürlich sehr schwerkranken und auch ganz speziellen Sachen. Ne? Also ich habe dann gestartet auf der Herz-Thorax-Transplantations- und Gefäßchirurgie mit Menschen, die schwer herzkrank sind, die zum Beispiel auf ein Spenderorgan warten oder ein Kunstherz implantiert hatten. Und das hat mich fachlich dann erstmal total gereizt. Und ich habe mich in der MAH wohlgefühlt und bin dann dort nach meiner Ausbildung geblieben. Dann war wieder die Frage, was möchte ich machen? Und da muss ich jetzt tatsächlich auch ehrlich sein. Ich fand natürlich diesen medizinischen Aspekt total spannend. Und auf Intensivstation gab es dann irgendwie auch gutes Geld, sodass ich dann da erstmal auf der Intensivstation bei uns im Haus angefangen habe. Das war dann 2014, direkt nach meinem Examen.
Das ist ja eigentlich ein Ort, der weiter weg von Schule gar nicht sein kann, oder?
Ja, theoretisch schon. Das war ja auch, ursprünglich war es auch nicht mein Plan, in die Pädagogik zu gehen. In der Ausbildung ist es schwierig zu sagen, wann so dieser Punkt war. Natürlich fand ich das in der Ausbildung auch immer toll, die Lehrkräfte zu beobachten, wie sie uns auch das Wissen nahegebracht haben und habe da auch natürlich als Auszubildende natürlich auch Qualitätsunterschiede gemerkt, seien wir mal ehrlich. Ne? Die eine Person konnte das viel besser aufbereiten, den Unterrichtsstoff, als die andere Person. Als ich dann auf Station gearbeitet habe im Dreischichtsystem und mich dann auch, habe ich mich irgendwann gefragt, okay, ist es wirklich das, was ich möchte, langfristig 100% im Dreischichtsystem zu arbeiten? Weil natürlich auch im Raum stand, man möchte mal eine Familie gründen. Wie geht das dann? Vereinbarkeit, Familie, Beruf. Und man wollte irgendwie dann ja auch so ein bisschen sesshafter werden und auch geregelte Arbeitszeiten haben. Also das war, glaube ich, auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, was kann ich denn tun? Und hey, da ich natürlich für die Pflege gebrannt habe, gab dann auch bei uns direkt in Hannover die Möglichkeit, den Bachelor in Pflege zu machen. Also das war erstmal so dann das Studium. Und dort musste man sich dann festlegen, welchen Zweig man wählt. Man konnte einen Schwerpunkt wählen, und zwar den Schwerpunkt Beratung oder den Schwerpunkt Unterrichts- und Ausbildungsgestaltung. Habe mich dann für Zweiteres entschieden und so bin ich zum ersten Mal mit der Pädagogik eigentlich in Kontakt gekommen dann. Also eigentlich über meinen Hauptberuf, über dieses Interesse an der Pflege eigentlich.
Krass, das ist ein total ungewöhnlicher Werdegang. Also für so einen, aus meiner Gymnasialperspektive ist das ein fast kaum zu fassender Werdegang. Erinnerst du dich, Mimi, noch an deine erste Schulstunde vor der Klasse, die du gehalten hast?
Meine erste Schulstunde, da muss ich ein bisschen überlegen, weil es ist nämlich so, dass ich während meines Studiums immer auf Station eigentlich gearbeitet habe und ich wollte tatsächlich ganz bewusst eigentlich bis zum Ende meines Studiums auf Station einfach arbeiten, damit ich mich auch auf die Praxis konzentrieren kann und nur das Studium habe und nicht dann noch einen neuen Job dazu, weil natürlich der Lehrerberuf ja für mich dann nochmal ein neuer Job gewesen wäre im Studium. Habe das auch im Bachelor so durchgezogen. Also ich habe zum Beispiel im Bachelor komplett am Bett weitergearbeitet parallel. Es war ein berufsbegleitendes Studium. Habe also ganz normal früh, spät, Nacht auf Intensivstation gehabt. Und im Masterstudium was soll ich euch sagen, bin ich ja auch erstmal dann direkt schwanger geworden. Also ich habe ja schon schwanger in der, ich weiß gar nicht, welcher Woche ich war, es war noch ziemlich früh gestartet, wurde dann in meinem Masterstudium gefragt von einer Kollegin von mir, die mit mir auf Station gearbeitet hat, viele, viele Jahre. Die ist an meiner jetzigen Schule stellvertretende Schulleitung. Und die hat mich dann gefragt, Mensch, wir suchen irgendwie, wir brauchen Lehrkräfte auf Minijob-Basis, Mensch, hast du nicht Lust? Und ich hin und her überlegt, Mensch, ich studiere noch, das wird zu viel. Aber irgendwie hat sie mich überredet. Und so kam es dann dazu, dass ich meinen ersten Unterricht gehalten habe in der Pflegeassistenz, war das damals noch. Also wir bilden Pflegefachfrauen, Pflegefachmänner und aktuell auch noch Pflegeassistenten aus. Und das war das Unterrichtsthema Ekel und Scham. Und das habe ich tatsächlich dann auch mit Unterstützung vorbereitet und ausgearbeitet und habe das dann durchgezogen. Nur mit meinem, sage ich mal, Bachelor- und Anfang-Master-Studium im Hinterkopf, ohne dass ich jetzt so Erfahrung hatte oder schon mal vor einer Klasse stand, dass eher nicht, also wenn ich Projekte in der Uni gehabt hatte, dann war das eher anderer Natur, ne? Ohne dass ich jetzt direkt Unterrichtsbesuche hatte. Sowas gab es halt damals in unserem Studiengang einfach nicht. Deswegen waren das tatsächlich meine ersten Lehrerfahrungen dann.
Ich kann mir ja auch gut vorstellen, neben diesem Gefühl, also ne, wie hast du dich da gefühlt? Wie ging es dir damit? Du bist ja noch gar nicht mit den ganzen pädagogischen Dingen vielleicht in Berührung gekommen, aber hast wahrscheinlich eine Idee, wie du Ekel und Scham, wie du das jetzt didaktisch irgendwie vermitteln
und
oder
Erfahrung
aufbereiten
halt auch, ne? Ja.
Es ist schon wirklich sehr lange her, das war dann 2021 tatsächlich. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich weiß aber, dass ich lange überlegt habe, wie ich den Unterricht aufbereite, so dass er gut in die Praxis zu transferieren ist. Also was möchte ich vermitteln? Und habe da schon von Anfang an eigentlich versucht, Praxisbeispiele zu finden und immer diesen Bezug zur Praxis herzustellen. Ne? So als Beispiel, was ist denn jetzt, wenn eine zu pflegende Person Stuhlgang gelassen hat? Wo sind da vielleicht die Grenzen von Ekel und Scham? Worauf müsste man achten? Wie würden Sie sich vielleicht in der Situation dann auch fühlen? Also ich glaube, ich habe ganz am Anfang in diese Richtung schon gedacht. Wie kann ich das so praxisnah auch vermitteln, dieses Thema? Aber ich muss ehrlich sagen, natürlich dieses ganze didaktische im Hintergrund, wie mache ich einen vernünftigen Einstieg und wie leite ich durch meinen Unterricht? Was habe ich auch für eine Lehrerrolle vor dem Kurs oder vor der Klasse? Das hat sich natürlich erst über die Jahre dann entwickelt. Weil das muss ich wirklich sagen, ich glaube, ich stehe jetzt heute 2026 doch schon noch ein bisschen anders vor einem Kurs als noch 2021. Da hat sich einfach viel getan. Also ob ich jetzt so wirklich aufgeregt war, doch, ich glaube, ich war schon aufgeregt. Und dann am Ende, ich habe auch so eine Reflexion gemacht, da war ich natürlich auch aufgeregt. Oh Gott, wie kam das jetzt bei den Lernenden an? Aber im Endeffekt war das für mich irgendwie, es hat sich dann doch irgendwie relativ schnell natürlich angefühlt und ich hatte das Gefühl, ich bin relativ schnell auch in diese Rolle reingewachsen.
Mimi, in einer deiner Sprachnachrichten hast du ja sowas angedeutet, wie hätte ich das mal früher gewusst? Gerade auch als es auf die um die Anfangszeit deiner Lehrertätigkeit ging. Bring den Satz doch nochmal zu Ende. Was machst du heute anders? Was hättest du früher schon gerne gewusst zu Anfang?
Ja. Was hätte ich schon, ich hätte schon gewusst, dass man mir sagt, so von wegen, man macht A nicht alles richtig, ne? Also dass wir auch Fehler machen. oder auch, dass das einfach mit dazugehört und dass man dann auch, wenn man vor so einem Kurs steht, dass man das auch mal ehrlich zugeben darf. Und das ist auch etwas, was ich erst im späteren Verlauf gelernt habe und mir dann auch angeeignet habe, klingt irgendwie ein bisschen komisch, aber dass ich dann auch ehrlich sage, ne, heute habe ich einen schlechten Tag irgendwie, ich bin da schlecht vorbereitet oder ich habe Ihnen das noch nicht auf die Lernplattform hochgeladen, da habe ich geträumt oder man hat mal wieder irgendeine Kopie vergessen oder dass man da einfach auch ehrlich zu sich selbst ist und auch noch so ein anderer Punkt, den ich auch noch wirklich lernen musste, dass die bei uns sind es ja Auszubildende oder die Lernenden kommen teilweise mit einem Riesenpaket an natürlich auch Vorerfahrungen, aber sie sind auch geprägt, ne? Geprägt durch vielleicht ihren Bildungsweg, den sie vorher haben, durch ihre Schulbildung oder sie sind geprägt durch persönliche Umstände, durch Vorerkrankungen, ob es die jetzt nun psychisch oder körperlich sind. Also, dass man auch einfach das Gefühl hat, man ist mit so einer Heterogenität in einem einzelnen Kurs konfrontiert, dass man das auch, dass es auch einfach schwierig ist, dass man da irgendwie auch 100% auf alle eingeht und immer 100% jeden einzelnen Lernenden abholt. Ne? Also, dass man da auch mal sagen kann, es ist vollkommen okay, wenn die Methode, die ich jetzt anwende, vielleicht jetzt für 70% des Kurses passt und 30% sagen, ich habe jetzt aber keine Lust auf diese Gruppenarbeit.
Ja. Mimi, ja. Das, was du gesagt hast über Fehlerkonzept und sich selber Fehler zugestehen und auch nicht den Anspruch an sich selbst zu haben, alles perfekt machen zu müssen, das ist schon ein Topos, das ist ein Thema, das uns bei den Gesprächen mit anderen Lehrkräften schon immer wieder begegnet. Ich fasse das gern unter dem Begriff Souveränität zusammen. Und das bist du ja, ne? Als Lehrkraft bist du souverän, wenn du sagst, es kann nicht immer perfekt laufen, ich gebe aber mein Bestes und bin ganz transparent. Ich kann mir vorstellen, Mimi, klär mich da auf, vielleicht ist das anders, dass dieses Fehlerkonzept im Krankenhaus auch nochmal eine besondere Nummer ist, oder? Dass man offen umgeht, wenn es darum geht, Fehler zu machen und zu vermeiden?
Ja, tatsächlich schon. Das ist dann natürlich auch nochmal besonders wichtig. Ich hatte aber ein großes Learning. Ich weiß jetzt nicht, ob es natürlich auch an meiner Wahrnehmung liegt, aber ich komme ja dann wirklich, ich komme ja aus der Uniklinik, aus einem Riesenteam. Also wir waren tatsächlich, vor 10 Jahren waren wir auch mal mehr Pflegekräfte. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass wir ja auch natürlich da so einen großen Fachkräftemangel haben.
Aber irgendwie schon, ja.
Wir sind natürlich trotzdem auch ein großes Team. Ich weiß gar nicht, roundabout 40, 50 Kolleginnen in der Pflege. Also die, wir sind dann ja im besten Fall zwischen 3 bis 4 Personen auch pro Schicht. Und ich habe da einen großen Unterschied festgestellt, was die Kommunikation angeht. Ich weiß nicht, ob es auch an meiner Schule liegt, aber in meiner Schule herrscht eine, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, da herrscht eine so offene Kommunikation. Das ist einfach super offen, respektvoll, auf Augenhöhe. Alle Probleme, noch die allerkleinsten, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas feststelle bei jemandem oder so, es wird alles direkt kommuniziert. So empfinde ich es in der Schule. Ja, bei uns auf Station, finde ich, ist es manchmal so ein bisschen anonymer, ein bisschen schwieriger. Es ist oft nicht der direkte Weg, sondern es kommt dann irgendwie über Ecken raus, dass hier und da ein Fehler passiert ist, wo wir jetzt mal uns hintersetzen müssen. Und das finde ich von der Kommunikationskultur, was jetzt meine persönliche Meinung angeht, finde ich es in der Schule, da ist natürlich auch ein bisschen kleineres Team, total direkter und angenehmer, was jetzt auch die Fehler angeht. Andererseits muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt in der Schule einen Fehler mache, in dem Sinne, ne, weiß ich nicht, dass ich jetzt mal irgendwie was nicht hochgeladen habe. Ah doch, ich hatte einmal doch einen relativ großen Fehler gemacht in der Schule. Da hatte ich einmal aus Versehen die Klausuren auf Ansicht geklickt und dann konnten alle meine Auszubildenden auf meine Klausur zugreifen. Das war natürlich auch ein größerer Fehler, davon mal abgesehen. Aber wenn ich einen Fehler auf der Intensivstation mache, dann kann mitunter mein Patient natürlich mit dem Leben bezahlen. Und das habe ich natürlich in der Schule nicht. Ja.
Genau. Wir haben bei uns an der Schule das geflügelte Wort, dass manche Kollegen immer sagen, wenn ein Fehler irgendjemandem passiert, dann sagen die immer, ja, jetzt mach dir nicht zu große Sorgen, wir operieren ja nicht am offenen Herzen hier. Aber genau das ist es ja dann auch bei dir, ne, wenn du im Krankenhaus bist, da geht es dann um Leben und Tod und ne, um ganz starke Konsequenzen.
Ja, jetzt überleg mal kurz, Tobi, auch was wir mal gesagt haben, ne? Begreife die Schule als Spielplatz, was soll schon schief gehen? So, mit dieser Überzeugung kannst du natürlich nicht im Krankenhaus tätig sein.
Richtig, genau.
Ja nicht, ne? Also von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Fehler oder der Umgang mit Fehlern durchaus anders ist und natürlich Fehlerquantität nicht hoch sein darf, ne? Oder ein Fehler, der maximal, hoffentlich ein kleiner Fehler, aber auch der nur 1-2 Mal passieren darf, während in der Schule man da viel authentischer mit umgehen kann. Ist eigentlich
ein Vorteil. Ja, ich will zwei Dinge aber trotzdem getrennt wissen. Nämlich auf der einen Seite Offenheit in der Fehlerkultur, dass wenn Fehler passieren, man das transparent und offen kommuniziert. Das aber nicht zu verwechseln mit Leichtsinnigkeit oder Schludrigkeit. Dass man Fehler zugesteht und schnell macht, das sind zwei unterschiedliche Kategorien. Und man kann ja sehr gewissenhaft arbeiten und möglichst fehlerfrei, und es wird niemals 0% Fehler geben, also 100% Sicherheit, aber so nah rankommen an die 100%, wie es geht, und trotzdem für diesen minimalen Prozentbruchteil dann offen kommunizieren, was die Fehler angeht. Ich habe einen Bekannten, der ist in der Atomindustrie ist er tätig und der hat mitgewirkt beim Rückbau von Fukushima. Und er hat gesagt, dass Fukushima auch unter anderem, das ist ein ganz komplexes Ding, deshalb stattgefunden hat, weil ein ganz schwieriges Fehlerkonzept dort vorgelegen hat, dass die Menschen sich nicht getraut haben, einander zu sagen, wo Fehler vorlagen und wo etwas im Argen war. Und das auch in einem Bereich, wo es halt, das ist nicht offenes Herz, aber halt auch lebensgefährlich mit so Atomkraft und so. Und dass diese Fehlerkultur zum Beispiel in deutschen Atomkraftwerken ganz anders gehandhabt wurde. Und da hat man über alles geredet, über jeden noch so kleinen Fehler, einfach damit jeder immer Bescheid weiß und man das sofort rückabwickeln kann und möglichst schnell helfen kann?
Also, ich könnte jetzt auch direkt mal drauf antworten.
Mach mal.
Ich glaube, dass diese ja, Fehlerkultur insgesamt, du hast halt immer das Gefühl, dass bei bestimmten Menschen, die würden niemals einen Fehler zugeben. Die sind auch irgendwie so groß geworden, dass ein Eingestehen eines Fehlers gleichzusetzen ist mit Schwäche. So, und das erlebe ich auch im Lehrerjob ganz, ganz häufig. Da gibt's manche, die würden partout nicht zugeben, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Das muss alles allglatt laufen. Und wenn da jemand Fehler zugibt, ja, dann ist es per se schon mal doof, ne? Und da wird gar nicht analysiert, war das jetzt ein kleiner Fehler, war das ein großer, sondern der macht Fehler. Der hat da vergessen, die Noten einzutragen oder hier eine Deadline nicht eingehalten oder da nicht. Aber letzten Endes ist es genau das, was eigentlich Schüler mögen. Ne, wo wir schon drüber gesprochen haben, dieses, oh Mist, jetzt habe ich vergessen, was hochzuladen, Mimi, was du sagst, ne? Und so, die Schüler denken sich, ach, oh, Gott sei Dank, der Lehrer ist auch nicht perfekt.
Und da haben sich doch auch schon coole Schulstunden draus entwickelt, oder?
Jo, definitiv. Ja. Naja, so, ja. Vor allem aus der Stimmung heraus, ne? Also ich meine, klar, genau. Fehler ist das eine, aber ich meine, am Ende sind wir auch alles nur Menschen. Und ich finde auch, ich sehe mich zum Beispiel gar nicht so als diese Lehrerin, die jetzt da vor der Klasse steht und dann da sagt, was gemacht wird, sondern ich sehe mich auch eher als Lernbegleiterin. Also ich begleite sie ja eigentlich im Lernen, ich begleite sie im Wachsen, ich begleite sie darin, ihre Kompetenzen zu fördern und zu fordern. Und ich bin ja eigentlich ein Mensch wie sie. Also wisst ihr, was ich meine? Ich würde mich da jetzt nicht rüberstellen. Und genauso, wenn die, ich sage es jetzt mal so, platonisch gesagt, wenn die jetzt montags morgen da sitzen, total müde sind und eigentlich gar keinen Bock haben, ich meine, ich kann auch aus meinem Wochenenddienst kommen und dann gucken mich die Auszubildenden, die mich schon gut kennen, die gucken mich an und sagen auch, ach, Frau Rudolph, Sie sehen echt müde aus heute. Und dann sage ich auch, ja, ich hatte Wochenenddienst und ich bin auch wirklich noch echt kaputt und vielleicht habe ich gerade auch nicht so die Energie, ist mein Energielevel gerade so niedrig wie ihr, so nach dem Motto, ne? Und dann lacht man darüber, ne? Und dann startet man vielleicht erstmal mit einem anderen Unterrichtseinstieg und erzählt sich erstmal kurz vom Wochenende. Der eine hat gearbeitet, der andere war irgendwie mit seinem Hund 10-mal Gassi, weil der irgendwie nicht gesund war. Oder man kann einfach mal kurz Dampf ablassen, bevor man dann halt irgendwie gemeinsam in den Tag starten kann, ne? Also das gehört irgendwie auch mit dazu, ne?
Ich sage das meinen Schülern gerne, wenn die mich fragen, wenn es im Pädagogikunterricht um Erziehung geht, dann fragen die mich immer mal wieder sowas wie, gibt's eigentlich perfekte Erzieher, was ist eigentlich perfekte Erziehung? Und die Antwort lautet dann immer und zwangsläufig, nein, das kann es nicht geben. Gute Erziehende zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie keine Fehler machen, sondern gute Erziehende zeichnen sich dadurch aus, dass sie gut mit Fehlern umgehen, die ihnen unterlaufen. Nämlich so vorbildlich, dass man eben konstruktiv damit umgeht und zeigt, guck mal, das ist nichts, wofür man sich schämen muss und da können wir mit weiterarbeiten. Und genau das ist das.
Und das ist, weißt du, wenn du das so erzählst, auch Tobi und du Mimi, das ist halt immer noch so, dass ich dran denke, als ich aus dem Referendariat kam, wie krampfig war ich und wie sehr habe ich versucht, Fehler zu vertuschen oder wenn ich was fachlich nicht konnte, irgendwie wurde ich rot und habe irgendwie rumgedruckst. Die Schüler konnten damals ja noch nicht gleichzeitig in der KI oder im Internet nachgucken, ob der da Quatsch erzählt. Aber das habe ich im Referendariat überhaupt nicht gelernt, Umgang mit Fehlern. Und von daher ist es schön, auch jetzt mit dir wieder darüber zu sprechen, weil du das auch wieder ähnlich siehst wie wir, ne? Und wie viele, mit denen wir vorher auch schon im Podcast gesprochen haben.
Ja. In diesem Kontext, Mimi, ist mir ein Begriff aufgefallen, den du uns gegeben hast, nämlich simulationsbasiertes Lernen. Du arbeitest in einem Lernlabor und das Konzept dafür ist ja durchaus schon besonders, ne? Erzähl doch mal, was genau ist dieses Lernlabor und wie ist das entstanden?
Also erstmal witzig, dass du das jetzt ansprichst, weil tatsächlich passt es auch, wenn wir bei der Fehlerkultur sind, weil ich zum Beispiel mit simulationsbasiertes Lernen eine positive Fehlerkultur schaffe für die Auszubildenden und auch signalisiere oder in diesem geschützten Lernraum die Fehler auch gar keine Konsequenzen haben. Ne? Also simulationsbasiertes Lernen ist so eine Lehr- oder Lernmethode, bei der quasi praxisnahe Situationen abgebildet werden, mithilfe eines Szenarios, sage ich mal, oder eines Falls. Und ihr wisst es, glaube ich, genau. Wir sind ja am 1.4. in unser neues Schulgebäude gezogen und wir hatten tatsächlich im alten Schulgebäude auch einen ganz tollen, entspannten Praxisraum mit einem Pflegebett und einem Nachtschrank und konnten da natürlich auch schon Skills und Einzelfertigkeiten erlernen. Aber mit dem neuen Schulgebäude ist ganz viel Technik bei uns eingezogen. Wir haben nämlich tatsächlich quasi einmal ein Krankenhaus, also ein Krankenhauszimmer, sage ich mal, nachgebildet, wo man auch ein Krankenbett drin steht, man hat einen Nachtschrank, man hat eine Toilette, ein Waschbecken, man könnte auch darüber zum Beispiel Vitalzeichen aufnehmen, Monitor anschließen. Dann haben wir dazwischen einen Überwachungs- oder Regieraum, nennen wir den. Und dahinter ist noch ein zweiter Raum, und zwar der Raum für die langstationäre Pflege. Zum Beispiel ein Praxisraum, der ein Zimmer in einem Pflegeheim, Alten- und Pflegeheim nachspielt. Genau, und unsere Auszubildenden, das bieten wir quasi sozusagen als Lernmethode an, dass sie in einem geschützten Raum anhand eines Szenarios dann eine Szene nachspielen können und mit Hilfe unserer zwei High-Fidelity-Puppen, also das sind dann
hochtechnisch,
also das ist wirklich total
abgefahren. Wie cool ist das denn?
Also es ist wirklich technisch halt Wahnsinn. Das ist ein Raum, der kameraüberwacht ist, also entweder beim Akutsetting im Krankenhaus oder halt eben aus der langstationären Pflege gibt es eine Kameraüberwachung. Ich habe ein visuelles Ton, also einmal ein visuelles System, wo ich sie durch ein venezianisches Fenster beobachten kann. Und ich habe auch ein Tonsystem, dass ich die sogenannte Voice of Patient bilden kann. Also ich jetzt als Lehrperson. Unsere Puppen sind quasi verbunden mit dem System, sodass ich meine Stimme, quasi dem Patienten eine Stimme geben kann. Und die Auszubildenden, die lernen dann quasi praxisnahe Situationen in einem geschützten Rahmen. Also sie haben dann quasi eine Situation, das haben wir auch in unser Curriculum eingebettet. Ich nehme mal ein Beispiel, Vitalzeichen messen. Da haben wir ein Szenario entwickelt. Sie sind bei Herrn Müller in der ambulanten Pflege tätig. Sie besuchen ihn und messen bei ihm die Vitalzeichen. Und ich kann, das ist total irre, die Puppe tatsächlich so einstellen, dass man da auch einen echten Blutdruck und einen echten Puls messen kann.
Das ist so
und,
cool.
Und habe damit dann auch in der Situation die Überprüfbarkeit, können, ne? Also da können sie dann quasi nochmal ihre Skills vertiefen. Und der Unterschied ist quasi einfach, also wir haben erstmal diese Räumlichkeit ein Pflegelabor genannt, weil sie bei uns, können sie mehrere Sachen machen. Ne? Also man muss das so ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja aber das sogenannte Skills-Training und das sogenannte simulationsbasiertes Lernen. Das heißt, bei dem Skills-Training erlernen sie einfach nur erstmal die Skills. Wie messe ich einen Blutdruck? Wie messe ich einen Puls? Und erst mit dem simulationsbasierten Lernen schaffen wir daraus ein Szenario, wo sie dann quasi die Szene komplett nachspielen. Ne?
Ja.
Und ich sitze dann in meinem Regieraum mit dem venezianischen Fenster und kann quasi in den Raum schauen und gleichzeitig die Voice of Patient spielen. Und dazu muss man sagen, braucht man allerdings noch eine zweite Lehrkraft, die dann das Videomaterial und die Szene mit verfolgt und anhand von, ich nenne es mal Markern, ne? Wir haben dann so einen kleinen Stick, womit wir Marker im Video setzen können, zum Beispiel grün für, es ist hier was besonders positiv gelaufen, rot für, hier kann man nochmal drüber schauen und dann wird diese Szene durchgespielt und im Anschluss kann man das dann mit den Lernenden reflektieren und kann sich dieses Videomaterial nochmal anschauen und dann genau schauen, was ist dir hier besonders gut gelungen oder wo kann man vielleicht nochmal üben. Und es ist einfach total wichtig und wertvoll. Ja, es ist immer so für uns ist der sogar ein dritter Lernort. Also bei uns haben sie einmal den Lernort Theorie in der Schule, dann haben sie ja den Lernort Praxis. Sie haben ja praktische Einsätze. Und dann schaffen wir mit dem simulationsbasierten Lernen dann quasi diesen dritten Lernort, wo sie wirklich im geschützten Rahmen auch Fehler machen dürfen, ne? Und quasi in einer realistischen Umgebung dann lernen können.
Und dieses Fehler machen dürfen, das ist so cool, weil besser, die machen das im geschützten Raum, Schule, an dieser Puppe, diesen Fehler, kriegen es dann gezeigt, schau mal hier, du hast dich so und so verhalten und machen den Fehler danach nicht wieder. Ne, das Gegenteil wäre ja, man macht den, verheimlicht das und macht es immer wieder, wenn man es nicht anders lernt. Also das ist ja ganz aktives Arbeiten an Fehlern und mit Fehlern.
Das, was du sagst mit Labor, also das kam mir total bekannt vor, Tobi. Weißt du noch, Reallabor, Margret Rasfeld, Schule im Aufbruch, Leipzig und so, diese Art des Lernens, wie sehr das motivieren kann, möglichst praxisnahe Situationen zu schaffen. Und ich glaube, das ist schon mal ein Riesenhebel, der für Motivation sorgt bei Schülern.
Das gibt halt auch Sinn, ganz unmittelbar Sinn dessen, was man erlernt. Nichts ist schlimmer als für das Gehirn, als sinnlose Inhalte pauken zu müssen. Einfach stumpfe Vokabeln oder Formeln oder sowas. Je tiefer Inhalte in Sinn eingebettet sind und so eine Realsituation, sinnhafter kann es ja kaum sein, ne? Umso besser bleibt das auch hängen, ne?
Ich glaube, dass das, was an allgemeinbildenden Schulen aktuell stattfindet, das ist ja ein großes Fragezeichen. Wie biete ich noch ein Warum, wenn die Schüler sich sowieso bei fast allen theoretischen Inhalten denken, hätte ich auch die KI fragen können, die hätte mir wahrscheinlich eine bessere Antwort.
Brauche ich doch nicht für zur Schule
und so weiter. Ganz genau. Das heißt, wir haben da das große Problem, dass sich viel schwieriger dieses Warum finden lässt, um Schüler zu motivieren. Und genau an dem Hebel, Mimi, da brauchst du dir ja gar keine Gedanken machen. Du kommst aus der Praxis, kannst sofort ein Warum formulieren, hast dazu, das habe ich Tobi, habe ich dir per WhatsApp vor ein paar Stunden geschickt, wo ich sagte, ich weiß, warum Mimi so brennt. Da habe ich geschrieben, es gibt zwei Gründe, warum Mimi das so toll findet, ihren Job. Nämlich, sie kann sehr, sehr viel in der Praxis machen, kann sofort ein Warum liefern und im Realen, im Labor das auch mit ihren Schülern durchspinnen. Und der zweite Hebel ist, Mimi, aber da kannst du gerne was zu sagen, ich glaube, du hast einfach ganz viele Schüler, die sich ganz bewusst ja für diese Ausbildung entschieden haben
ein großes
und dort Ding. Auch sein, ja, und dort auch eben auch sein wollen, also in der Schule sein wollen. Und das ist natürlich auch ein Riesenhebel, der wahrscheinlich einen Unterschied zur allgemeinbildenden Schule darstellt, ne? Oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Finde ich, ja, kann man auf jeden Fall verbinden. Bei uns ist auch teilweise die Besonderheit, dass auch einige schon in der Pflege quasi arbeiten, ne? Also viele sind schon als Pflegehilfskraft unterwegs gewesen oder auch noch parallel zur Ausbildung und entscheiden sich dann wirklich aktiv. Also die meisten entscheiden sich aktiv. Ich habe auch schon gehört, dass manche Arbeitgeber dann so ein bisschen sagen, möchtest du nicht Fachkraft werden? Dann mach bitte diese Ausbildung. Also das habe ich auch schon gehört tatsächlich, dass manche dann nochmal die Schulbank drücken, um einfach nochmal diesen Abschluss hinterher zu machen und eben nicht in Anführungsstrichen als Hilfskraft angestellt zu sein. Und was ich total beeindruckend finde, dass mir viele Auszubildende dass mir eine Auszubildende berichtet, dass wenn man dann in der Ausbildung ist, dass man dann erst versteht, warum mache ich die Dinge so oder so? Oder warum muss ich denn, warum ist denn Kommunikation eigentlich wichtig und ist denn Kommunikation gleich Kommunikation mit meinen zu pflegenden Menschen? Und die haben dann eine ganz andere Reflexion, wenn man dann einfach nochmal so in die Tiefe geht. Und viele berichten, dass sie dann tatsächlich erst mit dieser Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann dann erst wirklich verstehen, warum ist das wichtig? Warum spritze ich eigentlich Insulin? Oder was hat denn das für Auswirkungen, wenn ich jemanden einfach auf dem Rücken liegen lasse und nie umpositioniere? Ne? Oder was bedeutet das, was ich beobachte? Ne? Also wir sind ja, Pflege ist ja auch einfach eine eigenständige Profession. Es gibt eigenständige Pflegediagnosen, die wir stellen. Also wir können als Profession unsere eigenen Diagnosen stellen, die kein, ich sag mal, Arzt stellen darf, weil man das ja auch immer gerne so in einen Topf wirft. Das macht die am Ende dann auch stolz, dass sie sagen können, hey, wenn ich jetzt wieder in meinen Beruf gehe, wo ich als Hilfskraft gearbeitet habe, dann weiß ich, ist mein Wissen, was ich dann anwende oder ne, wie ich dann die zu pflegenden Menschen betreue, hat einfach einen ganz anderen fachlichen Background. Und genau das erreicht man auch mit simulationsbasiertem Lernen. Ne? Also da merken sie dann auch, okay, hey, ich mache hier Fehler, aber genau das bereitet sie ja dann am Ende auch tatsächlich auf den Berufsalltag vor. Und das nimmt ihnen auch viele Ängste. Ne? Wenn ihr euch jetzt mal vorstellt.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Und natürlich ist jetzt nicht jeder auf dem zweiten oder dritten Bildungsweg. Wir haben auch einige, die frisch aus der Schule kommen und auch tatsächlich noch minderjährig sind. Und wenn man sich dann vorstellt, die haben am Anfang einen Theorieblock und gehen dann in ihren sogenannten Orientierungseinsatz. Das ist ihr erster Einsatz, ganz am Anfang der Ausbildung. Und wenn ich dann schon im Pflegelabor bei uns Simulationen gelernt habe und schon gelernt habe, wie ich zum Beispiel Vitalzeichen messen kann und dort schon, ich sag jetzt mal an unserer Puppe, wir haben sie liebevoll Tom und Marie genannt, wir haben tatsächlich zwei Stück. Wenn ich dann schon mit Tom, sage ich mal, gearbeitet habe und da schon einfach gelernt habe, wie ich kommuniziere. Es ist ja nicht nur der Skill an sich, da gehört ja, es ist ja eine komplexe Pflegehandlung, die dann dort stattfindet. Dann gehen sie mit einem ganz anderen Gefühl in die Praxis rein. Ne? Das baut ja auch wirklich dann diese Hemmschwelle ab, auf die zu pflegenden Menschen zuzugehen und mit ihnen zu sprechen. Und dass es auch okay ist, wenn man dann Fehler macht. Ne? Also das ist wirklich, ja, dieser geschützte Lernraum kommt wirklich gut an. Ne? Obwohl man dazu sagen muss, dass wir da natürlich jetzt durch den Neubau jetzt erst damit richtig anfangen. Ne? Das hatten wir die Möglichkeit, aber wir im alten Gebäude nicht. Wir starten jetzt damit, aber die ersten Rückmeldungen dazu sind wirklich sehr, sehr positiv einfach.
Cool. Und alle haben die Zeit zu reflektieren und gemeinsam zu besprechen. Du kannst mal die Situation wirken lassen. Das geht ja alles im Alltag in dem Maße gar nicht wahrscheinlich, ne?
Nee, also ich muss sagen, es ist ja tatsächlich im Pflegeberufegesetz auch verankert, dass wir diese Zeit auch bekommen für simulationsbasiertes Lernen. Aber das muss ich auch dazu sagen, da gehört natürlich auch eine große Unterstützung seitens unserem Schulleitungsteam dazu, dass wir dann auch diese Zeit freigeräumt bekommen. Und das jetzt auch so verankern, dass dann auch eine Co-Dozent oder eine Co-Dozentin natürlich immer mit anwesend sein muss. Ne? Also ich sag's ganz ehrlich, das ist eine tolle Sache, bindet aber auch sehr viele Ressourcen und es ist einfach, hätte ich selber nicht gedacht. Ich habe mich damals als Leitung für dieses Pflegelabor mit meinen zwei anderen Kolleginnen gemeldet und erst mit der Literaturrecherche, mit der Erstellung eines Leitfadens, mit der Erstellung von Szenarien, haben wir erst gemerkt, wow, das ist ein riesengroßes Thema. Mhm. Man braucht wirklich sehr, sehr viel Zeitressourcen dafür. Und deswegen, es gibt natürlich auch Grenzen. Also man braucht natürlich auch die Unterstützung seitens der Schulleitung, zum Beispiel da auch Zeiträume zu schaffen, sich da entsprechend auch fort- und weiterzubilden. Ne? Das braucht man auf jeden Fall. Das ist wirklich ein sehr großes Projekt und wir haben noch einige Zukunftsvisionen, die wir dann irgendwann auch nochmal umsetzen wollen.
Über die wir gleich reden können, Mimi, Stichwort Zeit, würden wir gerne eine kleine Schnellrunde machen mit dir. Wir haben 7 Satzanfänge vorbereitet. Und würden dich bitten, dass du den Satz zu Ende bringst, ohne das weiter auszuführen. Wir lassen die Sätze so für sich stehen, wie du sie bringst. Abwechselnd haben wir immer welche für dich und du sagst direkt deine erste Assoziation, die dir in den Sinn kommt. Starten wir direkt mit Satz 1. Mimi, guter Unterricht ist für mich
Begegnung auf Augenhöhe und immer zuhören.
Am Krankenbett habe ich gelernt, dass
gute Frage. Am Krankenbett habe ich gelernt, dass ich Menschen in ihren verletzlichsten Momenten begleiten darf.
Ja. Wenn ein Azubi an sich zweifelt, dann
nehme ich ihn zur Seite und baue ihn auf.
Pflege ist
einer der schönsten Berufe der Welt.
An einem richtig schlechten Tag
umarme ich meine Kinder ganz besonders doll.
Oh. Was ich an meinem Team liebe, ist
alles. Mein Team ist einfach wundervoll. Ich kann nichts anderes sagen. Ich habe wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Team.
Wie schön.
Die Schule, von der ich träume,
ist genauso wie meine jetzt.
Oh, wow. Boah, das ist schon ziemlich cool, oder Alex?
Weißt du, und das kam so schnell jetzt. Also das kam auch wieder hier, ne? Sehr authentisch. Bevor ich was ergänze an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, eine ganz kurze Unterbrechung mal an dieser Stelle. Liebe Zuhörende, denn das, was die Mimi hier gerade erzählt, das ist genau die Art von Geschichten, für die wir diesen Podcast hier eigentlich machen. Mit Lehrkräften, die Begeisterung für ihren Job verspüren und jeden Tag auch in der Schule ja so zur Geltung bringen lassen. Wenn euch das genauso packt wie uns, dann helft uns mit 2 kleinen Gesten. Erstens, abonniert doch bitte Lehrkraft, bester Job der Welt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, wo auch immer ihr uns hört. Das kostet nur ein paar Sekunden und ihr verpasst keine Folge mehr und unser kleiner Nischenpodcast wird häufiger anderen Lehrkräften empfohlen. Und noch wichtiger, schickt diese Folge oder einen Link dazu, vielleicht einer Kollegin oder einem Kollegen, der gerade Pflege lehrt oder lernt oder einfach ein bisschen Rückenwind gebrauchen kann. Und genau solche Geschichten gehören in möglichst viele Lehrerzimmer dieser Republik.
Mimi, ja. Du hast uns in den Vorgesprächen gesagt, dass du in deinem Unterricht auch mal tanzen würdest oder etwas mit Klopfen und Musik machst. Was genau hat es damit auf sich?
Ja, angeregt tatsächlich durch eine Fortbildung, die wir mal hatten zur bewegten Schule. Da haben wir ganz viel über bewegte Pausen gelernt und auch gelernt, dass eigentlich unsere Lernenden alle 20 Minuten aufstehen müssen, um halt das Höchstmaß an Konzentration zu behalten. Und da gab es eine große Welle. Wir haben wirklich in jedem Unterricht wie wild bewegte Pausen mit eingebunden. Ich muss sagen, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber natürlich, wenn eine Fortbildung gerade zu Ende ist, sind die Leute höchst motiviert. Ne? Es ebbte natürlich wieder so ein bisschen ab.
Ja, genau
aber
so.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch nicht in jedem Unterricht. Aber wenn, sagen wir es mal so, ich liebe meine pädagogische Freiheit und wenn, ich hatte es letztens mit dem Tanzen gab es zum Beispiel, da ging es irgendwie um Musik und ich weiß gar nicht mehr, was genau das Thema war und irgendwer rief dann irgendwie eine Musik in den Raum, einen Interpreten oder sag ich, boah, ich kenne den gar nicht und alle Frau Rudolf, sie kennen den nicht, das müssen sie mal googeln. Ich also, okay, kein Problem, wir haben ja unsere tollen Smartboards, sie haben natürlich super Internet, bin ich auf YouTube, habe das eingegeben, habe die Musik angemacht und aufgedreht. Und dann sind die ersten aufgestanden und haben getanzt. Und dann habe ich mitgetanzt. Und dann haben wir die Musik ganz laut gehört und haben einfach mal ein Lied durchgetanzt und dann waren alle glücklich. Und das war eine total tolle Atmosphäre. Ja. Genau, oder mit meinem Kurs. Ich bin ja auch Klassenleitung. Also das ist mein erster Kurs, muss man sagen. Da hängt natürlich vielleicht auch noch ein bisschen Herz und Emotionen dran. Da habe ich geschaut, dass ich ein Ritual mit denen finde. Und immer wenn ich bei denen im Unterricht bin, ist die bewegte Pause eine Body-Percussion-Session, die ich selber,
genau.
Ja. Und dann mache ich mit denen eine Body-Percussion. Wir sind auch schon ganz gut dabei. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Kanon. Da habe ich schon angedroht, beim nächsten Mal brauche ich den Kanon ein. Und ich reiß sie einfach mit, ob sie wollen oder nicht. Ne? Da muss man sagen, die meisten haben da Bock drauf und es macht auch total viel Spaß.
Mimi, ja, wie geht das mit Body Percussion? Das kriegen wir jetzt hier mit so Video und so nicht hin, dass wir das gemeinsam machen. Aber wie funktioniert das dann? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Also du machst Musik mit deinem Körper letztendlich, ne? Also du hast halt bestimmte Wörter. Zum Beispiel, ich mache mit denen so, wenn du jetzt dumm machst, also wenn du sagst dann eine Wortabfolge, also ich sag's mal dumm die Klatsch und für dumm gibt es eine Bewegung, für die gibt es eine Bewegung und für Klatsch gibt es eine Bewegung. Und dann geht's immer so weiter. Und jedes Wort hat quasi dann eine Aktion. Zum Beispiel du, keine Ahnung, klatschst in die Hände, klopfst dir auf die Schulter, klopfst dir auf die Beine, klopfst an dir hoch und das ist wird dann in einer Reihenfolge gemacht, sodass dann, das dann quasi Musik entsteht. Ne? Also
voll
und
cool.
Das machen wir dann alle zusammen.
Cool. Jetzt läuft aber sicherlich nicht immer alles glatt und das, was wir von dir gesagt haben, auch aus deiner Lehrerin-Werdung und mit den Schwangerschaften und Studium und Arbeit und langen durchgearbeiteten Wochenenden. Wo nimmst du ganz persönlich für dich so Kraft her, die du brauchst? Ihr habt ja auch Widerstände im System. Ihr habt ja auch mit Widerständen zu arbeiten. Wie gehst du damit um? Hast du für dich einen Weg gefunden?
Ja, ich glaube, darüber sprechen. Also ich glaube, man darf auch mal darüber sprechen, wenn es nicht so läuft oder wenn es einfach zu viel wird. Ne? Also das merke ich zum Beispiel, wenn ich ein komplett neues Thema ausarbeite und da auch so ein bisschen Deadline habe, weil ich weiß, dann und dann fängt der Unterricht an und ich merke, okay, es verdichtet sich die Arbeit. Ich glaube, darüber sprechen und einen Ausgleich allgemein finden. Also ich habe einfach meine Hobbys und ich habe meine Familie und dann auch mal die Arbeit sein lassen, ne? Und auch einfach mal zu sagen, also das habe ich für mich auch tatsächlich gelernt. Ich kann mal ein Beispiel nennen von meinem einen Kollegen. Wir hatten eine Fortbildung zum Thema Binnendifferenzierung. Ich liebe Binnendifferenzierung. Es ist super spannend gewesen. Und dieser Mensch, der mit uns die Fortbildung gemacht hat, ist ein wahnsinnig toller Pädagoge. Also der ist wirklich total toll. Den haben wir uns auch gleich öfter mal eingekauft sozusagen. Aber mein Kollege war sehr ambitioniert und hat sofort, also wirklich hat alle seine Unterrichte geschafft, auf Binnendifferenzierung umzumünzen und alles zu optimieren. Und das ist krass. Der hat ein ganz anderes Arbeitstempo als ich. Ne? Und da habe ich so für mich gedacht, hey, Mimi, es ist okay, wenn du das jetzt nicht leisten kannst. Ich habe nämlich in der Zeit tatsächlich, es klingt jetzt lustig, aber ich habe in der Zeit tatsächlich mich wirklich eine Woche Überstunden frei bekommen, weil ich habe meine Überstunden auch abgebaut. Das ist ja bei euch, glaube ich, ein bisschen anders geredet oder an allgemeinbildenden Schulen. Aber ich musste meine Überstunden abbauen und dann kam ich wieder und dann fragte mich der Kollege, und hast du auch was gemacht? Wie bist du so zurechtgekommen? Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe wirklich meine Füße hochgelegt und
wie cool.
Und das hat bei mir gedauert. Ne? Also ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, Mimi, es ist okay, wenn du nicht alles schaffst. Es ist okay, wenn ein Unterricht nicht perfekt ist. Es ist okay, wenn du vielleicht nicht alles so im Detail ausgearbeitet hast wie deine Kolleginnen zum Teil, weil wir haben wirklich wahnsinnig ein kompetentes Team. Also wenn ich euch das erzähle, das würde ganz zu weit führen, aber wir haben eine sehr, sehr hohe Kompetenz und einen sehr hohen Anspruch an uns selbst. Und dann auch einfach mal zu sagen, leg die Füße hoch, für heute ist es genug. Ja? Und ich glaube, das ist das, was mich am Ende zumindest aktuell, wenn ich aktuell spreche, noch gesund hält.
Ja. Ne? Jetzt könnte ich ganz kurz, Mimi, bei dem, was du gesagt hast, du hast jetzt eben keinen Namen genannt, ne? Bei diesem Herrn, der das so super mit der Binnendifferenzierung gemacht hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein paar Hörer vielleicht jetzt einen Namen gerne wissen wollen würden. Und du darfst ihn auch gerne nennen. Also wir sind ja gar nicht so. Da darf man
genau, die Notiz habe ich mir auch gemacht, Alex. Ich wollte auch gleich fragen.
Guck mal, wir kennen uns mittlerweile, du.
Ich muss nur einmal kurz den Vornamen googeln. Ja. Googeln könnt ihr ja rausschmeißen, ne? Ja,
wir schneiden alles raus, was irgendwie schief ist. Wir haben schon so viele Dinge, die wir heute rausschneiden mit meiner kaputten Technik.
Das ist doch eine sehr authentische Folge. Vielleicht lassen wir es auch drin.
Weil der ist, also das ist, und ich kann es nicht beschreiben, aber der ist total super. Von dem habe ich auch das Bitmoji gelernt. Kennt ihr
Bitmoji-App?
Da könnt ihr von euch selber so einen Bitmoji erstellen und der hat das in seine Präsentation mit reingepackt. Und das fand ich so erfrischend. Man erstellt ein Bitmoji zum Beispiel und in die Präsentation packt ihr einen Arbeitsauftrag. Ne? Und dann hat er ein Bitmoji von sich erstellt, der so aussieht wie er und dann aber mit einem Symbol irgendwie, keine Ahnung, Zettel und Stift. So, und dann hat er das in die Präsentation gepackt. Das hat mich so gecatcht, dass ich das dann auch gemacht habe.
Ich habe gerade so ein Déjà-vu hier mit dir. Das ist mega krass.
Ich pack das dann auf die Klausur zum Beispiel. Viel Glück. Und dann ist mein Bitmoji zu sehen. Also ich dann so mit meinem Dutt und mit meiner Brille.
Wie geil.
Ich glaube, der heißt, ich muss mal kurz googeln. Ja, ich habe ihn, also ist er das? Hans?
Ist das geil mit diesen Bitmojis?
Ja, ich finde
Alex,
super.
Lass auch mal welche machen. Ich bin gerade auch auf dieser Seite. Bitmoji.com übrigens.
Bitmoji, bei solchen Dingen bist du ja immer super fix, Tobi. Ich bräuchte wieder dreimal so lang wie du. Aber mach ja mal eins von uns.
Hallo alle zusammen, hier ist Tobias vom Schneidetisch. Ich habe gerade beim Schneiden dieser Folge eine Nachricht von Mimi bekommen mit dem Hinweis, der Fortbildner heißt Frank Wachsmann und er ist Seminarleiter in Braunschweig. Wenn ihr ihn also anschreiben wollt, findet ihr Kontaktdaten bei uns in den Shownotes. Viel Spaß und zurück in die Vergangenheit.
Ihr zwei, Alex, also ich könnte noch total ziemlich, lang, ne?
Ja, ich ja auch, ne? Ich wäre so durch mit unserer Frageliste. Ja. Wir hätten ja noch eine kleine Runde überschätzt und unterschätzt. Haben wir dafür noch Zeit, Alex, oder müssen wir den Herrn Koslowski reinbitten?
Du, der hat sich heute Morgen krank gemeldet.
Ach, wie gut.
Also ich
mag
sagen,
das, wenn er krank ist.
Ja, die hätten jetzt, also der ist heute eh nicht da, würde ich sagen. Ja,
Mimi, dann machen wir noch eine Runde überschätzt oder unterschätzt. Das geht flott. Alex und ich sagen dir abwechselnd einen Begriff. Und dann sagst du, ob der aus deiner Perspektive eher überschätzt wird oder eher unterschätzt. Und wenn du willst, einen Satz als Erklärung kannst du machen, musst du aber nicht. Und ich gehe gleich mal los mit dem ersten Wort. Mimi, wird das überschätzt oder unterschätzt? Schulnoten.
Also wir diskutieren gerade darüber, die mündliche Note abzuschaffen. Aber wir sind noch nicht so weit gekommen, deswegen. Ich finde
Frontalunterricht.
Halte ich nicht ultra viel von. Also eher, dann ist es eher unterschätzt, oder?
Überschätzt.
Dann ist dann wäre es überschätzt, weil es für zu toll gehalten wird.
Ja,
okay.
Genau.
Wir können auch sagen Hop oder Top. Alex, überhaupt überschätzt und unterschätzt ist voll schwierig. Ne? Hop oder Top heißt so viel geiler.
Ist natürlich sehr verpauschalisiert, ne? Aber es geht ja darum, so einen kurzen Eindruck von dir zu kriegen, Mimi.
Machen wir Hop oder Top. Hop oder Top ist geiler. Nächster Begriff, Mimi. Pausen.
Top.
Müssen sein. Digitalisierung in der Schule. Ja.
Top. Geht schnell bei Mimi. Vor allem mit euren geilen Boards da. Geh mal ins Krankenhaus. Hierarchie auf Station.
Hopp.
Okay. Die perfekte Stundenplanung. Oh, ich glaube, da habe ich schon ein Bauchgefühl gekriegt für dich jetzt, was wir da sagen.
Nee, bitte keine Perfektion.
Kaffee.
Top.
Okay.
Mimi.
Das war's. Ja.
Wir sind ziemlich am Ende und haben uns angewöhnt, unseren GästInnen noch eine Abschlussfrage zu geben, dass ihr quasi das letzte Wort habt. Und das wäre für dich quasi die Frage, ob du noch einen Satz hast, den du HörerInnen mitgeben willst. Mhm. Gibt es einen Satz, den die HörerInnen, die gerade hier doch dabei sind, den die aus dieser Folge mitnehmen sollten? Welcher wäre das?
Mimi, bevor du antwortest, also weil Alex, das ist ja schon das Ende. Ja? Ich habe mir die ganze Zeit aufgeschrieben, weißt du was, Mimi, ich wollte dir einfach mal Danke sagen. Du bist,
ist der süß.
Nein, mir ist einfach aufgefallen, weißt du, wir haben im Vorhinein, Tobi, haben wir recherchiert, ne? Und wir wissen mittlerweile, dass die Pflege einer der ganz wenigen Bereiche ist, wo es mehr und mehr Azubis und Nachfrage gibt, weil es ist irgendwie ein Trend in der Republik, dass die Leute wieder mehr in die Pflege gehen wollen. Und wenn sie dort genau auf so begeisterte Lehrkräfte wie dich treffen, Mimi,
die können sich nur glücklich schätzen. Ja.
Steigert das die Wahrscheinlichkeit, erstens, dass sie auch dabei bleiben und zweitens, dass sie vielleicht sogar Werbung für diesen wichtigen Beruf machen, der in Zeiten des demografischen Wandels auch immer wichtiger wird. Und danke.
Ja, danke auch. Danke.
Ja. Und nicht nur, weißt du, und nicht nur die SchülerInnen. Ja, die nehmen ja nicht nur die SchülerInnen nehmen was mit, sondern auch die PatientInnen, ne? Weil die ja auch besser ausgebildete SchülerInnen dann bekommen und es zieht sich ja über Jahre und Jahrzehnte dann so ein Welleneffekt auch aus der Lehre, die du machst.
Absolut, ja.
Ja, definitiv. Das ist ja auch mein Ziel eigentlich, die Begeisterung ja so zu begeistern, die Kompetenzen so zu schaffen, dass man nicht nur in den Beruf anfängt, sondern eigentlich auch bleibt. Und dass man, dass diese Leidenschaft, die man hat, die man ja vor allen Dingen reintragen kann zu den Auszubildenden, wenn man noch in der Pflege arbeitet. Also sie sehen ja, ich bin noch dabei. Und dann sage ich auch immer, ich bin seit 12 Jahren auf der Intensivstation. Ich bin seit 12 Jahren auf der gleichen Station. Dass das möglich ist. Und das, finde ich auch, gibt ja nochmal eine andere Hoffnung, als würde man sagen, boah, nee, also ich habe den Job gleich an den Nagel gehangen. Ne? Und dann stehe ich da aber und unterrichte das. Also wisst ihr, was ich meine?
Das ja, klar.
Das ist nochmal eine andere Glaubwürdigkeit, glaube ich.
Auch wieder sehr authentisch.
Wort. Glaubwürdig.
Ja, ja und jetzt Der Schlusssatz, also nochmal zu dem, was Tobi gesagt hat, ein Satz, den unsere Hörerinnen und Hörer aus dieser Folge mitnehmen sollten. Welcher wäre das, Mimi?
Man kann auch Lehrperson auf Umwegen sein. Genau, man kann auch, man braucht keinen geradlinigen Werdegang über ein reines Studium, um ja sich in der Lehrerrolle zu finden, für seinen Beruf zu brennen. Und gerade dann auch in der Berufsfachschule einfach diese Theorie und Praxis zu verzahnen und einfach den jungen Menschen ganz viel Kompetenz und Mut für ihren Berufsalltag mitzugeben. Schön. Ja. Und das finde ich, glaube ich, ist ja eine wichtige Botschaft mit allen Dingen, was wir machen. Also einmal mit dem, wie ich im Unterricht stehe, dass ich ehrlich zu mir selbst bin, dass ich mich nicht verstelle vor den Lernenden, sondern einfach so bin, wie ich bin, mit meinen Stärken, aber auch mit meinen Schwächen und dann auch einfach die Lernenden im Lernen zu begleiten, im Wachsen zu begleiten. Und manchmal sehe ich meinen Beruf auch so ein bisschen, es ist eigentlich für mich teilweise ja wirklich auch eine Ehre, diese Menschen in ihrer wirklich vulnerablen Zeit zu sehen, zu erleben, aber auch ein Stück weit formen zu dürfen und dass wir uns das einfach beibehalten und denen dann ganz, ganz viel Kompetenz, Stärke, Mut, wie ich eben schon sagte, mitgeben, damit sie im Berufsalltag gut starten können und dann auch am Ende bestmöglich dann dabei bleiben.
Eine ganz bemerkenswerte Einstellung.
Ja. Klasse. Mimi, ich kann mich Alex nur anschließen und sagen, boah, die Schüler können sich wirklich glücklich schätzen und auch die PatientInnen, die dann diese Schüler erleben dürfen. Mimi, wir sagen ganz herzlich Danke, das war ansteckend, können wir glaube ich sagen. Und an euch da draußen, wenn euch diese Folge auch etwas gegeben hat, dann teilt sie gerne hier mit Freundinnen und Kollegen. Alles über uns findet ihr auf www.lehrenlieben.de. Denn genau solche Geschichten wie die von Mimi brauchen wir in Schule. Und danke, Mimi. Schön, dass du das mit uns geteilt hast.
Ich danke euch auch und danke, dass ich hier eine Stimme bekommen habe mit meinem, doch etwas anderen Werdegang.
Sehr, sehr gerne. Also dann, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, passt auf euch auf und denkt dran, es ist und bleibt doch irgendwie der beste Job der Welt, oder? Tschüss, macht's gut, bis zur nächsten Folge.
Und Schnitt! Ha! Oh. Yo.